Figaro. Essay.
Und der bringt Ihnen heute ein Wiederhören mit Jürgen Fuchs. 281 Tage saß Jürgen Fuchs im Stasi-Untersuchungsgefängnis in Berlin-Hohenschönhausen, nachdem er 3 Tage nach Wolf Biermanns Ausbürgerung festgenommen worden war. Am 28. August 1977 wurde der von der Uni Jena exmatrikulierte Sozialpsychologiestudent unter Androhung einer hohen Haftstrafe dann nach Berlin-West gezwungen. Auch dort wurde er 12 Jahre mit perfiden Zersetzungsmaßnahmen drangsaliert. Das Wichtigste war das Verlieren der Angst, lautete das Credo seines kurzen Lebens. Mit nur 48 Jahren starb Jürgen Fuchs an Blutkrebs. Heute wäre er 60 Jahre geworden. Hören Sie ihn aus diesem Anlass nun mit Passagen aus einem Vortrag. Er stellt darin Ergebnisse eines Forschungsprojektes vor, das sich damit beschäftigt, wie Kinder und Jugendliche für Vorhaben des Ministeriums für Staatssicherheit angeworben wurden. Titel: Im Ergebnis der Durcharbeitung der Kinder.
Das ist eine merkwürdige Überschrift. Ich werde gleich sagen, wie ich auf sie gekommen bin. Solche Formulierungen kann man sich ja selber gar nicht ausdenken. Verstörte Gewissen, beschädigte Seelen nannte sich eine Tagung über das Anwerben von Kindern für den Geheimdienst MFS. Wer will denn daran, ans Herz, reingreifen, rumfingern im Wichtigsten, Sensibelsten, umdrehen, ausschlachten, benutzen? Wer will Schicksal spielen und die Herrschaft nach innen, also ins Totale, ausdehnen? Der liebe Gott nicht, es wird wohl wieder jemand die Weltformel entdeckt haben, all hier auf Erden, die Lösung für alle Dinge und Lebewesen, Glück und Frieden inklusive. Daher kommen ja meist die fiesesten Angriffe auf die Menschenrechte. Andererseits ist das Leben bunt und unberechenbar. Partei-, Geheimdienst- und Sektenheinis, die es partout erzwingen wollen, müssen nicht durchkommen. Truman Capote schreibt in der Grashafe: Ich war 11 und später wurde ich 16, Verdienste erwarb ich mir keine, aber das waren die wunderbaren Jahre. Daher kommt ja der Titel von Rainer Kunzes Buch. Was wird mit diesen wunderbaren Jahren zwischen 11 und 16 im Erziehungsheim DDR, dem tollsten Staat der Arbeiter und Bauern, der Kinder und Jugendlichen sowieso? Das ist meine Frage. Die DDR ist ja nur ein Beispiel. Wir wollen eine Variante, eine Ausprägung studieren. Recht kleiner Teilstaat, Grenzen gut gesichert, kein Hunger, kein Durst, keine Slums, Arbeit und Ausbildung, viele Uniformen, Fahnen und forschende Blicke. Historisch wurde marschiert, geschworen und gemordet, gedacht auch, musiziert, gemalt. Und gearbeitet wurde, gearbeitet, gearbeitet. Arbeit macht frei, schrieben sie über das Tor, Aufarbeitung heißt die Aufklärungsbemühung nach Diktaturzeiten. Nicht alle waren brav. Es gibt eine Opposition, es gibt aufsässige Leute, eine Minderheit zwar, aber eine aktive. Wahrheiten wurden schon gesagt, mündlich und schriftlich. Sogar ein Attentat gab es im Führerbunker. Als Mitte der 70er Jahre das Ausbürgern wieder in Mode kam, protestierten viele Schriftsteller. Auch Lehrlinge, Elektriker und Studenten muckten auf. Zu guter Letzt kam es zu Massendemonstrationen. Für Demokratie in Deutschland. Man muss sich das mal vorstellen und darf es nie vergessen. Ohne Waffen gingen viele Menschen den Hundestaffeln und Einsatzkräften entgegen in Leipzig. Und doch war der Druck der Hauswartsgesellen all die Jahrzehnte hindurch erheblich. Leid kann auch leise und heimlich zugefügt werden. Es muss nicht geschrien und gestorben werden vor aller Augen. Es kann zivilisiert und tückisch zugehen. Eine Analyse dieser Variante menschlicher Destruktivität könnte sinnvoll sein, meine ich. Wer weiß, was die Zukunft bringt, was wir werden abwehren müssen, um im Offenen zu bleiben. Eine kleine Erinnerung, ich lade Sie ein, für ein paar Minuten einzutauchen in diese untergegangene Welt, die bis kürzlich recht mächtig und real existierte und tolle Reden schwang. Im Ergebnis der Durcharbeitung der Kinder von Schlüsselpositionen, schreibt am 23.11.87 ein Stasi-Offizier von der Objektdienststelle Zeiss Jena in einer Information zur Kaderarbeit. Im Ergebnis der Durcharbeitung der Kinder wurde am Tag der militärischen Nachwuchsgewinnung an der Polytechnischen Oberschule Werner Seelenbinder mit 4 Schülern der 7. Klasse ein erstes Gespräch geführt. 3 Schüler, berichtete er seinen Vorgesetzten, haben Interesse an einem militärischen Beruf. Von diesen Schülern haben zwei Interesse an einem längeren Dienst im MFS. Das Gespräch mit einem Schüler der 9. Klasse, so der Offizier, brachte keinen Erfolg. In der 10. Klasse wurde eine Bereitschaftserklärung unterschrieben. Er nennt den Namen, zuerst den Nachnamen, dann den Vornamen des Schülers, der unterschrieben hatte. Dieser Schüler ist das Kind einer Schlüsselposition, sein Vater ist Betriebsdirektor oder Parteisekretär und positiv erfasst. Nun hat der Sohn unterschrieben. Der Schüler aus der 9 lehnte ab, obwohl er als BOB, Berufsoffiziersbewerber, oder BUB, Berufs- und Offiziersbewerber, Bob oder Bub, in Frage kam und eine kaderpolitische Eignung vorlag. Zitat aus der Fachschulabschlussarbeit von Frau Hauptmann Hannelore Holzinger zum Thema, ich zitiere, Erfahrungen bei der Gewinnung von Jugendlichen für einen militärischen Beruf, in Klammer BOB-BUB des MFS, insbesondere die ideologische und psychologische Einflussnahme zur Erreichung der Bereitschaftserklärung. So ist der Titel Ihrer vertraulichen Verschlusssache MFS JHS Nummer 799 aus dem Jahr 85. Die Registratur heißt dann 799-85. JHS steht für Juristische Hochschule des MFS. 798 andere Arbeiten musste es also zu diesem Zeitpunkt schon geben. Was hat denn der Schüler aus der 9 gesagt, als er ablehnte, will der Vorgesetzte wissen. Nee, hat er gesagt, will nicht. In welchem Ton äußerte er das, wird nachgefragt. Der Stasi-Offizier der Objektdienststelle Zeiss antwortet, fast aufsässig hat er das gesagt. Und der Vorgesetzte, merkwürdig für einen durchgeprüften, zum Ansprechen bestätigten Kandidaten aus der Familie einer Schlüsselposition, sämtliche Angaben zur Person und zur Familie auch zum Klassenlehrer, KK-Erfassung, Übersichtsbogen zur OPK anfordern, dumm lassen wir uns nicht kommen, bestimmt so ein Zeiss-Schnösel, von der kleinbürgerlichen Oma zu Hause aufgezogen und verhätschelt. Zu Befehl sagt der zuständige Genosse und weiß wenig später, dass die Eltern in Scheidung liegen, die Mutter Westfernsehen sieht und der nähsagende Schüler eine Freundin aus Kirchenkreisen hat, der er wohl imponieren will. Ein Kontaktgespräch mit der Absicht, ihn als Jugend-IM in der jungen Gemeinde zu platzieren, schlägt fehl, obwohl der Stasi-Werber als kritischer Genosse auftritt, auch etwas Angst macht, dann wieder Schutz verspricht und volles Verständnis, gewürzt mit dem Lob, gerade solche wie er seien wertvoll, Wahrheit und Kritik förderten die Entwicklung des Sozialismus, das MFS könne ändernd eingreifen und Missstände beheben, auch asozialen und zweifelnden Jugendlichen helfen. Gespräche mit dem Organ seien keine Spitzelei, sondern mehr eine soziale und politische Arbeit auf Vertrauensbasis. Wir haben Interesse und Verständnis für die Jugend, sagte der Offizier. Und, Reaktion des Schülers? Nee, will nicht, sagte der aus der 9. Meine Freundin hasst Heimlichkeiten. Ach so, erwiderte der Offizier und beendete das Gespräch mit einer Belehrung zur Schweigepflicht. Unterschreiben wollte der IM-Kandidat nichts, obwohl er eine halbe Stunde zum Nachdenken den Raum nicht verlassen durfte. Welchen Raum? Das Direktorenzimmer in seiner Schule, vormittags, während einer Unterrichtsstunde. Im Sekretariat melden hatte es geheißen. Zum Schluss fragte der Offizier, »Du willst Abitur machen?« Der Schüler nickte. Die Frage hieß, »Da wollen wir einmal sehen, ob du Abitur machen kannst.« Nach diesem Misserfolg musste der Mitarbeiter einen Lehrgang absolvieren. Operative Psychologen erläuterten, was fachlich zu beachten ist bei jugendlichen IM-Kandidaten. Wie man es geschickt macht, wissenschaftlich. Sogar ein Rollenspiel gab es. Ein Dozent hatte im Auftrage des MFS in Jena an der Universität Sozialpsychologie studiert und kannte die Gegebenheiten. Der Schüler erzählte seiner Freundin von dem Gespräch. Sie hörten dazu eine Platte von Bob Dylan, »The Best Songs«, hatte die Schwester der Freundin aus Ungarn mitgebracht, blaue Plattenhülle. »The times they are changing«, sehr laut treten sie auf. Der Schüler klimperte dazu auf einer Gitarre für 40 Mark aus dem Musikhaus Reger. Sein Vater fragte ihn abends unvermittelt, ob er verrückt geworden sei. Der Sohn kaute weiter am Käsebrötchen und schüttelte den Kopf. Nachts konnte er nicht einschlafen. Eine Angst kroch den Hals hoch. Die Angst sprach nicht, sie musterte ihn. Er war in ein Blickfeld geraten. Er war jung. Woher ich das alles weiß, ob ich das alles beweisen kann, auch die mündliche Rede, jedes einzelne Detail. Ach so, wir sollen es erleben, Kindergarten, Schule, Armee, Uni, Beruf, womöglich noch Knast und Ausbürgerung, wir sollen in Akten vorkommen, die sich nach Kilometern rechnen, wir Zonis, und nach einer Inflation der Fälle, nach Jahrzehnten operativer Bearbeitung und dem Besetzen der Stasi-Archive durch aufsässige Bürger gibt es gar keine Möglichkeit, recht realistisch zu erschließen und zu schildern, wie es gelaufen ist in ihren Hinterzimmern, welcher Ton herrschte, welche Zwischentöne und Varianten es gab, was drinnen gesagt wurde und draußen, was offiziell und inoffiziell, was in den Akten steht und was geredet wurde im Jargon des Organs. Da stehen die Genossen von der unsichtbaren Front immer noch mit ihren unterwürfig aggressiven, subaltern auftrumpfenden Unschuldsgesichtern am Rande des Geschehens und wollen Beweise. Wie ein Vernehmer im Knast zu mir sagte, behaupten können sie draußen alles Mögliche, aber beweisen? Erleben, Bericht, Zeugnis, Schilderung eines Betroffenen kam bei ihm nicht vor als Beweis. Da wurde gelächelt und abgewinkt. Da wurde schon gewusst, was Einfluss die Ems zu streuen hatten über das Aussageverhalten eines Beschuldigten in den Vernehmungen durch das Untersuchungsorgan. Was Realität ist oder war, bestimmen wir, hieß die totalitäre Devise. Es ist Zeit, finde ich, der eigenen Wahrnehmung zu vertrauen und nicht den Tätern die Definition der Situation zu überlassen. O-Ton Mielke, abgeschrieben vom Band, gefunden in seinem Sekretariat im Haus 1 der Normannenstraße. Zitat: Auch wenn es in unserer Republik für die Organisierung einer inneren, einer antisozialistischen Opposition keine sozialökonomische Basis gibt, so gibt es aber trotzdem in unserer Gesellschaft genügend Menschen mit rückständigen, sogar feindlichen Auffassungen. Gibt es nicht wenige Feinde des Sozialismus, nicht wenige Genossen, und ich bin noch höflich, sagt der Genosse Minister, Mitglied des Politbüros, engster Vertrauter des Parteichefs. Jede Richtlinie beginnt und endet mit seinen Einlassungen, seinem Namen. Er gibt Ton und Sprache an, er prägt die Atmosphäre. Vor diesem Veteran stehen die zahlreichen jüngeren Feiglinge stramm. Es geht ja auch um Gefühle, um Botschaften, um Signale. In fast jeder Familie leben Kinder, die alles mitbekommen, vor allem das, was nicht offen ausgesprochen wird. Es gibt nicht nur IM-Kinder, sondern auch OV-Kinder, Kinder von feindlich negativen Personen, vom MFS als operative Vorgänge, OV, bearbeitet. Zahlen sagen in diesem Zusammenhang wenig. Es geht ja um den einzelnen Menschen. Aber wenn schon, dann sind laut Statistik 1989 circa 173.000 inoffizielle Mitarbeiter erfasst worden, darunter circa 6% unter 18 Jahren. Und Feinde? Nicht wenige, Genossen, nicht wenige, orakelte der oberste Wachtmeister. Tausende, Zehntausende, Hunderttausende. Und in fast jeder Familie, ich wiederhole das, befinden sich Kinder. Die Kämpfer der unsichtbaren Front agierten ihre Machenschaften im Sozialen aus, im Zivilen, im Alltag. Es war der geheimdienstlich-militärische Angriff auf die Gesellschaft, die Bürger des eigenen Staates. Es geht um den großen Gesang, das Grundlegende. Es geht um Kinder, Jugendliche, Erwachsene, alte Menschen, psychisch Kranke, um Frauen und Männer. Um viele Millionen geht es, um das berühmte Volk. Welcher Ton wurde angeschlagen? Was ist die Lebenslandschaft, in der sich Methoden und Mittel des Kampfes entfalten? Was ist die primäre Umgebung, der Raum mit und ohne Wände, von dem Panke, Behnke, Hauksohn sprechen in ihrem Beitrag über die Verführung von Kindern und Jugendlichen? Oder anders gesagt, was ist das für eine Umgebung, in der ein Mensch, eine Person mit diesem einzigen, unverwechselbaren Ich aufwächst, sich entfaltet, die Umwelt erkennt, prüft, attackiert, verbessern, verändern will und kann. oder nicht will, nicht darf, nicht kann, in der Liebe da ist oder nicht, wo Vertrauen existiert oder missbraucht wird, wo Anregung, Zärtlichkeit, Geborgenheit da ist oder nicht, wo Nähe und Abstand geprobt werden kann, geben und nehmen, nicht zielgerichtetes Einwirken oder Erlernen einer künftigen Hausherrenfunktion, wie ich in einem FDJ-Programm über Nachwuchskader lesen konnte. IM-Jugendliche sollten der operativ bedeutsamen Person, steht in einer Lektion des MFS für die politisch-operative Schulung, unter die Haut kriechen und ins Herz blicken, damit wir zuverlässig wissen, wer sie sind, wo sie stehen. Zitat Ende. Was wird denn hier abverlangt? Welche Sünde, welches Verbrechen? Ab 7. Klasse? Welche Sinnvermittlung findet hier statt? Welche Perspektiven und Werte werden vermittelt? Gerade in den Jahren des Heranwachsens, wo gefühlsmäßige Beziehungen überwiegen, wo eine ganz wesentliche Voraussetzung für eine authentische, unabhängige menschliche Entwicklung das zweifelsfreie Vertrauen auf die Wahrheit, die Tatsächlichkeit der Sinneseindrücke ist, wo Sprache, auch Doppelzüngigkeit und List noch kein Versteck bieten, wo rationale Dinge, Versachlichungen weit weg sind, wo wir ausgeliefert sind dem Schmerz, dem Verzicht, der Lüge, der Gewalt, den Wünschen auch, den Gefühlen und Sehnsüchten. Welche Folgen haben Verunsicherungen, Ein- und Ausgrenzung, auch seelischer Mangel? Das frage ich konkret und allgemein. Das ist nichts DDR-Spezifisches. Was verursacht eine gelungene oder beschädigte Sozialisation? Was wird zur Erfahrung? Was wird überwunden, bewältigt, integriert? Wann, wo und wie kommt die mögliche Gegenreaktion, der humane Angriff auf den Quäler oder Kommandierer, Abhängigmacher, Angstmacher? Wie entstehen Gewalt oder Toleranz? Welche Auswirkungen haben streng und verklemmt autoritär gewalttätige Männertypen wie Mielke und Honecker? Wie kann unter Diktaturbedingungen Identität entstehen? Eigenständigkeit, Eigenwilligkeit, Eigenverantwortung, Immunität gegen den Verrat an sich selbst, an anderen. Und was ist heute? Danach oder mittendrin, da kein leichter Abschied gelingt, kein schnelles Auf- oder besser Rausarbeiten aus der Misere, dem Sumpf. Wie wichtig war und bleibt der einzelne gute Lehrer, der hilfreiche Pfarrer ohne heimliche Treffs in konspirativen Wohnungen? Die zuhörende Mutter, der schützende Vater, der verschwiegene und freundliche Freund, der erfahrene und milde Großvater, die sorgende und hoffentlich Hitler- und Stalin-kritische Großmutter mit dem Kuchenblech unterm Arm in den großen Ferien. Wenn es echt um etwas geht, um dich geht, aber nicht benutzend, anwerbend, in Karteien überprüfend, nicht ausnutzend und unterordnend, Mut ist willkommen, Widerspruch, Streit, heftige Nähe, neue Gedanken, Pläne und Leidenschaften. Aus dieser Sicht sind Kaufhäuser auch nicht alles. Oder RS2 Geburtstagsdreh, geboren um zu gewinnen, 505.000, 10.000 D-Mark, Wahnsinn. Das vielleicht auch nicht gerade. So gut jeder etwas gebrauchen kann aufs geplagte Konto. Schalt ein, ruf an, dann bist du dran, auf Sender und vielleicht dabei. Unterschreibe, verpflichte dich, sage keinem ein Wort, das ist der ernstere Fall, dann hast du eine Perspektive. Helfen, unterstützen, Probleme aufgreifen, Anträge ausfüllen, das können Verführer auch am Anfang des Weges, zum Beispiel Sekten. Aber dann, was ist mit der Freiheit, dem Nein sagen können, dem Vermögen, dies zu tun? Ist es trainiert, diesem Nein sagen dürfen, beziehungsweise es trotzdem tun? Ja, es ist kompliziert. Auch als Lehrling bei der Deutschen Bank kann man kuschen. Wie kommen wir raus aus der gelernten Hilflosigkeit, aus diesem Jawohl und zu Befehl? Die lange Wehrmachts- und Armeetradition in deutschen Zusammenhängen ist ja nicht zu übersehen. Subalternes Dienen, verwendbar für allerhand Dinge, wird eingeimpft. Wie kommen wir raus aus der Diktatur, aus dem Druck, raus aus der gebellten Kürze, auch raus aus der Beliebigkeit und dem nur Tralala, das ja bald nervt und allein lässt. Ich umrunde das Problem, ich gehe auf die Nerven. Ich belasse es jetzt nicht bei dem substanziellen Punkt. Das ist stilistisch immer reizvoller. Ich kehre zurück, starte wieder, stelle Bezüge her. Warum? Weil es lange gedauert hat, sehr lange. Weil es viele Menschen betrifft. Weil jeder seine einzigen Bedingungen hat und doch Allgemeines, Übergreifendes existiert. Katja Havemann sagte mir, die Stasi wollte unsere Freundschaften zerstören, zerwühlen. Was das Beste war, da wollten sie ran, haben auch meine Tochter in der Schule nicht in Ruhe gelassen, prüften Möglichkeiten, eine Vernachlässigung meiner Aufsichtspflicht zu beweisen, zu konstruieren. Wo Liebe war, Vertrauen, da wollten sie ran und rein. Das passte ihnen nicht. Das finde ich das Schrecklichste. Wie viel Kaputtheit und Misstrauen so entstand, sagte sie. Und oft, fährt sie fort, konnten wir die Kinder nicht wirklich schützen, schafften das nicht. Wenn ich an Templins denke, sagte sie, oder bei Inhaftierten, die Drohung mit dem Heim. Dazu das bestimmerische, herrisch-arrogante Gesicht von Frau Margot Honecker, der unterstand die Volksbildung, dass wir die Kinder nicht besser schützen konnten, dass wir ihre Diktaturkiste nicht früher beenden konnten. Sicherheit, Staatssicherheit, Grenze zu, Ruhe und Ordnung, Kaserne, Saufen ja, andere Drogen nein. Das konnten die Organe. Man musste sich unterwerfen, unterordnen, Klappe halten oder mitsingen. Dann gab es keinen Ärger. Es werden welche zu ihnen gegangen sein, sagt Katja Havemann, auch in die Partei, in die Armee, zur Stasi, weil sie endlich die Spannung und den Druck los sein wollten. Wenn man bei ihnen mitmachte, hatte man ja erst mal Ruhe. Was dann noch kam, was das Gewissen sagte und so weiter, das ist etwas anderes. Es war ein Krieg, sagte Katja Havemann. Das darf ich alles gar nicht so nah an mich heranlassen, sagte sie. Der Schüler aus der Neuen hat Nee gesagt. Viele haben widerstanden und sich gewehrt. Viele Eltern waren gut zu ihren Kindern, viele Kinder verrieten ihre Eltern nicht. Es gab Lehrer, die keine Meldung machten oder warnten, wenn Besuch im Direktorenzimmer wartete. Das wirklich Wichtige konnte sich so zutragen. Ich liebe dich, deine Bärbel, Klasse 6a, steht auf einem klein gefalteten Zettel, Antwort nächste Pause. Wer ist denn das? Na, die mit dem blauen Pullover. Ach so, ja, ich liebe dich auch. Willst du mit mir gehen, ja oder nein? Wenn ja, morgen 16.30 Uhr am Trafohäuschen Lengenfelder Straße. Spaziergänge ohne ein Wort, ein Winken, Blicke, Briefe, winzig und geheim. Solche Geheimnisse haben uns womöglich gerettet. Und später das Bewältigen der Angst, der Krise. Das versuchte Rausschreien oder heimliche Weitergeben der Wahrheit, falls man ein wenig von ihr wusste oder schmeckte, nach einem Biermann-Lied oder einem Essay von Mannes Sperber. Was wirklich los war, was geschah, das wusste man in etwa. Auch was innen los war, das ahnte man schon, ganz innen. Es ist gut, es ist ein schönes Gefühl, sich von ihnen loszureißen, von ihren Phrasen und dummen, herrischen Visagen. Es tut gut, nicht mehr auf sie zu hören. Die Kinder und Jugend-IMs, die jetzt alle über 18 sind, sollen nicht mehr auf ihre Offiziere und falschen Beschützer hören. Sie sollen sich frei machen, sollen erwachsen werden, spätestens jetzt, heute, hier. Sie sollen endlich die stellen, die sie zu Objekten, zu Werkzeugen, zu Abkürzungen, zu IMs degradiert haben. Und sie sollen ehrlich mit den OV-Kindern sprechen und umgekehrt. Da können Gysi und Stolpe, auch Biski, sagen, was sie wollen in ihrem lauten, lachenden Erfolg. Der aus der Neuen war besser. Er hat Nein gesagt. Er durfte vielleicht kein Abitur machen oder nicht studieren. Ministerpräsident eines neuen Bundeslandes wurde er folglich nicht. Macht nix. Notar und Sekretär bekommen noch mit, dass da nichts ist unter der Sonne, das nicht offenbar werde. Missliche Wahrheiten lassen sich schwer kontrollieren. Ein schöner Satz von Jürgen Habermas. Seid bereit, nimmer bereit.
Im Ergebnis der Durcharbeitung der Kinder, Kadergewinnung und Zersetzung in der DDR. Sie hörten eine für diese Ausstrahlung gekürzte Lesung von und mit Jürgen Fuchs. Redaktion und Aufnahme Katrin Wenzel. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 1996. Es wird 19:31 Uhr.